Nein, ein Malzbier ist, da muss ich immer von aufstoßen und dann können sich alte Leute hinter meine Predigt nicht anhören. Habe ich schon öfters gesagt bekommen. Weil die sonst das Kotzen kriegen würden. Also trinke ich kein Malzbier beim Predigen. Ich mache mir noch etwas Platz. Ja! Entschuldigung, dass das laut war, aber die, die mich kennen, wissen, dass das so ist bei mir. Das muss so sein. Das gehört dazu. Ihr wisst ja, der amerikanische Trend kommt immer weiter nach Deutschland, so auch das laute Predigen. Das sind dann die Leute, die eigentlich die ganze Zeit nur brüllen. Kennt die? Die brüllen schon das Guten Tag und werden dann nicht leiser. Ja, so möchte ich nicht sein. Der Storch hat vor einiger Zeit mal, bestimmt schon ein, zwei Monate her, vielleicht auch zwei oder drei Monate her, so über dieses Thema Gott vertrauen gepredigt. Und ich weiß noch ganz genau, dass er in einer Predigt gesagt hat, also von sich erzählt hat, dass er Gott gesagt hat, Gott, lehre mich vertrauen. Und ich weiß noch, dass er kurz danach davor gewarnt hat, weil diese Vertrauenslehre-Kiste von Gott war wohl doch nicht so ohne. Nichtsdestotrotz war ich so mutig und habe kurz nach der Predigt auch gesagt, hey Gott, ich will dir vertrauen können, ich will dir mehr vertrauen können. Und ich habe auch genauso gebetet, Gott, ich will dir vertrauen und lehre mich vertrauen, trotz dieser Warnung. Und auch bei mir hat das einen Prozess ausgelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, ob bei euch auch ein Prozess gekommen ist. Bei mir hat das einen Prozess ausgelöst. Und zwar, ich erzähle auch einfach ganz kurzes Zeugnis, das ist auch sehr schön irgendwie, und dann steige ich darüber ein. Ich bin arbeitslos geworden. Das ist bis jetzt noch nicht sehr schön. Und ich hatte oder habe immer noch keinen Job. Normalerweise war es bei mir so, wenn ich arbeitslos geworden bin, hat das höchstens so eine bis zwei Wochen gedauert, dann hatte ich wieder eine Stelle. Und auch das Arbeitsamt hat mir das attestiert, weil die behauptet haben, ich wäre ein gut zu vermittelnder Mensch. Also sie würden sich um gar nichts kümmern, ich müsste alles selber machen, ich bräuchte mir keine Sorgen machen. Alles ist wunderbar, sie sind so hochqualifiziert, sie kriegen sofort eine Stelle. Bei mir war das aber leider nicht so bis jetzt. Und dann kommt ja irgendwann diese Phase, wo so bei Renovierungsarbeiten, die zu Hause noch waren und so, dann irgendwann so Ebbe in der Kasse zu sehen ist. Man sieht schon die ersten Geldsandbänke sozusagen, kein Wasser mehr auf dem Konto. Und ich habe mir dann immer gesagt, Gott, ich will dir vertrauen, das geht noch, ja, wunderbar. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich werde ja heiraten, das habe ich euch schon mal erzählt, wo ich dann darüber nachgedacht habe, okay, aber ich möchte meine Frau versorgen können, die ich bald heirate. Und dafür wäre es eigentlich nicht schlecht, Gott, wenn ich jetzt doch mal Arbeit hätte. Also um mich geht's nicht, ich weiß schon, dass ich irgendwie durchkomme, aber ich will ja auch, dass meine Frau sozial abgesichert ist. Hat Gott zu mir gesagt, wenn ich dich versorgen will und du, der das Oberhaupt der Familie sein sollst, dann ist es doch auch nur allzu logisch, dass ich auch deine Frau versorgen will. Das hat mir Frieden gegeben, das hat mir Ruhe gegeben. Dieser Zuspruch von Gott, dass er mich versorgen will, dass er, egal was passiert, mich versorgen will, der ist nicht immer leicht umzusetzen. Das ist krass. Also ich meine, man guckt so aufs Konto, man guckt auf den Arbeitsmarkt, man hat schon wieder eine Absage und so. Und es ist echt, echt stressig. Aber in dieser ganzen Zeit habe ich immer wieder, wenn ich so an einem Punkt war, wo ich so am Zweifeln war, hat Gott mir immer wieder Zusprüche gegeben durch andere Leute, wo er gesagt hat, hey, vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Und das Abgefahrene, und damit endet mein Zeugnis, ich hatte letzte Woche ein Vorstellungsgespräch, was auf heftige Art und Weise schon anderthalb Stunden gedauert hat. Die haben mich echt alles gefragt, ob ich Flugangst hätte und bla und blub, allen drum und dran. Also die haben sich sehr für mich interessiert. Also in der Montage fragt man solche Fragen. Und ich glaube, Montag oder Dienstag werde ich wahrscheinlich einen neuen Job, also einen Vertrag unterschreiben, weil die haben schon gesagt, wir sollen uns zu Vertragsverhandlungen treffen. Halleluja. Gott hat das möglich gemacht. Und jetzt kommt der Superclou. Er hat es nicht nur möglich gemacht, dass ich einen Job habe, sondern ich habe zu ihm gesagt, hey Gott, jetzt kommt erstmal das Freakstock und dann die Hochzeit-Endvorbereitung, Hochzeit-Flitterwochen. Das ist alles ziemlich scheiße, aber ich würde das gerne machen. Ich hätte gerne erst Mitte September einen Job. Und die Leute haben gleich gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, vorher lohnt sich das dann nicht, wir gucken mal, machen das, ja, Mitte September, ja, vorher wird das eh nichts. Also es passt genau so, dass ich es also wirklich gut habe und noch vor der Hochzeit mich entspannt um die Hochzeit kümmern kann. Gott ist gut. Ich lerne gerade, dass Gott mich versorgen will, dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil er mein Versorger sein will. Und ich weiß nicht, wie er das macht und das scheint echt unglaublich zu klingen, egal was man da für Probleme hat, aber er macht es irgendwie. Und gleichzeitig ist dieses Lernen ein tierisch harter Prozess, das muss ich zugeben. Und er ist noch nicht beendet. So, unter diesem, das muss ich einfach erzählen, einfach so, weil das reinpasst irgendwie. Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich nochmal so ein bisschen im Neuen Testament gestöbert und ich bin über eine Bibelstelle gestoßen, die ich schon tausendmal gehört habe, die ich schon zigmal gepredigt habe, die ich aber immer falsch verstanden habe. Und in diese neue Sichtweise von dieser Bibelstelle möchte ich euch mit reinnehmen. Vielleicht erzähle ich euch auch was Neues und vielleicht spreche ich euch nur etwas zu, was ihr schon kennt. Und zwar steht das in Matthäus 6, die Verse 31 bis 34. Also wer Bibeln hat, kann da gerne mitlesen. Da liegt nur eine, wenn einer eine haben will. Es ist die Bergpredigt, Amen. Aber nicht die ganze. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden, doch euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat. Ich möchte besonders über diesen einen Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen. Also eigentlich ist dieser Satz doch ganz klar, oder? Er ist deutlich und verständlich geschrieben, also es ist auch kein großer, komplizierter Satzbau, aber ich habe es immer vollkommen falsch verstanden. Ich habe da was reininterpretiert und was rausgehört, was gar nicht drinsteht. Ich habe den Satz irgendwie beim ersten Lesen schon total verbogen. Vielleicht liegt das daran, dass ich Workaholic bin. Früher habe ich das nämlich so gesehen. Mein Job ist es, ich soll das Reich Gottes weiterbringen. Ich soll mich darum kümmern, dass das Reich Gottes wächst. Ich soll daran arbeiten. Ich soll alles Mögliche tun, damit das Reich Gottes vorankommt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes, dem muss es gut gehen. Und ich habe mir alle Mühe gegeben und gemacht und getan. Und das wäre mein Job. Diese mit der Gerechtigkeit, das habe ich genau genommen, ehrlich gesagt, immer wieder überlesen. Ich dachte, das wäre so ein Anhang, um das Ganze rhetorisch noch etwas auszufüllen. Ich habe einfach nur trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. So, das habe ich so gesehen. Vielleicht ist das bei dir auch schon mal passiert. Oder du dachtest, das mit der Gerechtigkeit wäre irgendwie noch so ein Anhang oder so. Das wäre mein Part, dachte ich. Und Gottes Part, dachte ich, er macht den Rest. Er kümmert sich um alles andere. Ich kümmere mich ums Reich Gottes und er macht den Rest. Er versorgt mich. Er sorgt fürs Essen, er sorgt fürs Geld, er sorgt dafür, dass es mir gut geht. All solche Sachen. So habe ich das gelesen. Ich dachte immer, ich soll nichts tun, außer Reich Gottes bauen. Das ist so dieses Oberbegriff. Alles andere ist nebensächlich, steht doch da. Dann wurde ich arbeitslos. Und da habe ich angefangen, dann halt solche Fragen zu stellen wie, hey Gott, du hast gesagt, ich bin dein Prediger. Du hast gesagt, das ist meine Berufung. Warum stellst du mich nicht frei? Warum besorgst du mir nicht irgendwie finanziell so, dass ich mich nur noch ums Predigen kümmern kann? Da kann ich den ganzen Tag Reich Gottes bauen. Da kann ich mich nur um diese eine Sache kümmern. Herrlich, das wünscht man sich doch, oder nicht? Nur noch Reich Gottes bauen, bauen, bauen. Warum stellt er mich nicht frei? Warum macht er das nicht möglich, dass ich irgendwie wenigstens eine Halbzeit- oder Halbtagsstelle kriege oder sowas? Ich habe sogar gedacht, das coolste Leben haben doch die Mönche. Sind wir mal ehrlich. Mönche, naja gut, bis auf die Sache mit den Frauen, aber so prinzipiell. aber diese Mönche, die stehen morgens auf und beten, machen ein wenig Lobpreis und dann gibt's ein Vormittagsgebet, dann kocht man ihr Mittagessen, danach gibt's ein Mittagsgebet, ein Abendsgebet. Die ganze Zeit kapseln die sich ab und kümmern sich nur um Gott. Kümmern sich nur um Gott. Ist das nicht abgefahren? Ist das nicht cool? Das ist Vollzeit, dachte ich. Okay. Ja, haben's ja nicht schlecht. Aber meine Frage, ist das wirklich so? Leben Mönche wirklich so? Du warst noch nie einer. Ich habe zum Beispiel gedacht, das Bierbrauen würden die auch Spaß machen. Ihr wisst doch, früher haben Mönche Bier gebraut. Aber das haben die gar nicht auch Spaß gemacht. Mönch sein ist ein harter Job. Die Leute kümmern sich extrem viel um Reich Gottes und um Gott und ihre Beziehung mit Gott. Aber nebenbei arbeiten die auch noch. meistens landwirtschaftlich. Die beackern irgendwelche Furchen, also auf der Wiese, und ernten dann und machen daraus Bier oder Wein oder was, wo früher üblich war. Mönche arbeiten, gehen auf den Markt, verkaufen das Zeug, da gibt's Schreinereien und so. Die arbeiten knochenhart neben ihrem eigentlichen Mönchsein noch. Ist ein harter Job. Also doch nicht die Mönche. Okay. Jetzt lass uns mal zusammen ein wenig in diese Stelle reingehen. Die ist recht kurz, also wird auch hoffentlich die Predigt recht kurz. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan werden. Was ich nie verstanden habe, Jesus redet in dieser Stelle, also in dem ganzen Kontext, ums sich Sorgen machen. Er redet ums Sorgen machen. Es geht darum, dass wir durch Sorgen nicht unser Herz, unseren Kopf damit überfüllen und blockieren sollen und dadurch über das vergessen sollen, was wirklich zählt. Es geht darum, womit wir unseren Kopf voll machen, womit wir unser Herz voll machen. Wir alle, du, ich, wir alle haben Bedürfnisse. Wir haben deshalb auch Sorgen. Wenn du irgendwie Knetenot bist, dann hast du Sorgen um Knete. Wenn du irgendwie in Jobnot bist, hast du Sorgen um Job. Irgendwie, was kann es sein? Krankheit, dass die Seele im Arsch ist, dass du irgendwie Streit hast, dass du... Wir haben alle Sorgen, weil wir Bedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse sind nie immer komplett irgendwie erfüllt. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber eins weiß ich, Gott nimmt uns nicht aus der Welt raus. Er sagt, wir sind Himmelsbürger. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und deshalb haben wir auch die Probleme, die diese Welt mit sich bringt. Und hier geht es nicht darum, dass wir uns nur ums Geistliche drehen sollen. So habe ich die Stelle immer gelesen. Hier geht es nicht darum, dass wir nur geistliche Dinge tun sollen. Hier geht es darum, dass wir unseren Herz und unseren Kopf mit diesen Sorgen nicht voll machen sollen. Hier geht es darum, dass das Wesentliche Reich Gottes bauen und Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Dass das Wesentliche sein soll, womit sich unser Herz beschäftigt, womit sich unser Kopf beschäftigt. Nun denn, was heißt denn eigentlich Reich Gottes bauen? Oder, ich hänge immer falsch, was heißt es, nach Reich Gottes zu trachten? Ich habe ein bisschen geforscht und getan und gemacht und ich habe festgestellt, Spurgeon fasst das unglaublich gut zusammen. Spurgeon sagt einfach nur, trachte nach dem Reich Gottes heißt so viel wie Gott suchen. Nicht Reich Gottes bauen, nicht Gemeinde bauen, nicht möglichst viele evangelisieren. Reich Gottes trachten, danach trachten heißt Gott suchen. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Gott suchen, ihn noch mehr zu erkennen, immer mehr seine Größe wahrzunehmen, ihn in der Bibel zu erkennen, ihn durch immer mehr Gebet zu erkennen, ihn immer besser kennenzulernen, in diese Beziehung zwischen dir und Gott rein investieren. Diese Beziehung auszubauen, sie zu vertiefen, sie innig werden zu lassen, immer fester mit Gott verknüpft zu sein, das heißt Gott suchen. Das heißt Gott immer mehr finden. Und das heißt es, wenn man sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Amen. Ha, herrlich, war ein Gewitter. Gott sagt im 5. Mose 4, wer mich von ganzem Herzen und ganzer Seele sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und das sollte dein Herz voll machen. Das sollte deinen Kopf voll machen. Das bedeutet, zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Nicht irgendeinen Dienst, nicht möglichst viele Dinge tun, möglichst alles tun vielleicht, wie ich gedacht habe, sondern ihn einfach suchen. Das geht in die gleiche Richtung rein, wie dass wir berufen sind, Gottes Kinder zu sein. In erster Priorität, das ist unsere erste Berufung. Und wir sollen einen Hauptteil unseres Herzens, unseres Kopfes, unserer Sorgen, uns Sorgen darum machen, wie können wir Gott noch mehr erkennen? Wie kann ich diesen Weg gehen? Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich es, Gott noch mehr kennenzulernen? Das heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn wir diesen Gott finden, so wie er das sagt, wenn wir ihn suchen und er wird sich von uns finden lassen, dann werden wir einen Gott mit Fülle und mit Reichtum finden. Und dann werden einige Probleme echt auch weggehen. Ein Beispiel aus dem Alltag dazu ist mir eingefallen. Kennt ihr das? Ihr betet. Beten, hoffentlich kennt ihr das. Und man hat so Sorgen im Herzen. Und man will ja unbedingt ganz schnell so den Fürbitte-Part abnudeln, so, weil man hat ja dort tierisch viel Sorgen und Probleme und Nöte und Gott, mach doch bitte dies und Gott, hilf mir da und Gott, das musst du noch auf den Pin kriegen und Gott, ah, hier brauche ich dich und so. Aber kennt ihr das, wenn man sich Zeit nimmt, bevor man diesen Fürbitte-Part bringt, bevor man sich um diese Sorgen kümmert, die riesengroß sind, wenn man sich Zeit nimmt, sich erstmal nach Gott auszustrecken, ihm zu sagen, wie herrlich er ist, wie groß er ist, ihm einfach zu begegnen, sich Zeit zu nehmen, dass Gott sich auch dir nahen kann, dann werden nur plötzlich diese Probleme unglaublich klein. Dann kommt man in einen Frieden rein, dann merkt man wirklich Frieden Gottes im Herzen. Und dann werden diese Sorgen auch kleiner. Und dann betet man auch ganz anders. Dann sind einem Sachen, die einfach die Beziehung zwischen mir und Gott angehen, die sind einfach wichtiger als diese Sorgen und diese Probleme und diese Nöte. Aber es soll nicht nur im Gebet sein, sondern so soll unser ganzes Leben sein. Wir sollen zuerst Gott suchen. Natürlich, und das möchte ich gleich dazu sagen, ist diese Bibelstelle vom wegen, sucht erst Gott und seine Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Es ist kein Freifahrtschein fürs Passivsein, das sage ich euch gleich dazu. Natürlich sollen wir im Reich Gottes dienen. Natürlich sollen wir arbeiten gehen. Natürlich sollen wir alle unseren Alltag auf den Pin kriegen. Natürlich sollen wir unsere Familien versorgen. Natürlich sollen wir irgendwie die Miete auf den Pin, also die Miete bezahlt bekommen. Natürlich, wir leben hier und das sollen wir tun. Bestreite deinen Alltag. Nicht zurücklehnen und den Rest macht Gott. Also, das darf nicht dabei rumkommen. Ist das klar geworden? Oh? Soll ich nochmal vorne anfangen? Okay, gut. Guten Abend, nochmal von vorne, genau. Darum geht es bei der Stelle nicht. In dieser Stelle geht es wirklich nur ums Sorgen. Und deine erste Sorge sollte sein, wie komme ich näher an Gott ran? Vor jedem anderen Problem. Vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit, vor was weiß ich was. Wie komme ich näher an Gott ran? Darum geht's. Des Weiteren sollen wir nach der Gerechtigkeit Gottes trachten. Habe ich immer übersehen. Was heißt das? Ganz kurz gesagt, wir sollen immer Jesusmäßiger werden. Wir sollen immer heiliger werden. Wir sollen Gottes Charakter immer ähnlicher werden. Wir sollen ihn erkennen, ihn suchen, erkennen und versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Seine Charakterzüge zu meinen zu machen, zu unseren zu machen. Diese Gerechtigkeit, nach der wir trachten sollen, heißt einfach praktisch gesehen ein richtiger Lebenswandel. Ein Lebenswandel, der geprägt ist von Liebe. Ein Lebenswandel, der geprägt ist von Dienst. Ein Lebenswandel, der geprägt ist einfach vom Charakter Gottes, von seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Und so sollen wir leben. Und wir sollen uns darum sorgen, dass wir das immer mehr machen. Irgendwelche Bereiche in unserem Leben finden, die noch scheiße laufen. Und wenn wir das erkannt haben, dann die Scheiße rausschmeißen. Noch jesusmäßiger werden. Diese beiden Dinge, Gott suchen und gerecht nach Gottes Sicht leben, diese beiden Dinge, das soll unser Herz voll machen. Das soll die Frage sein, die wir uns stellen. Und danach kommen dann die Arbeitssachen und so weiter. Okay, das ist jetzt eine ziemlich hohe Hürde, auch für mich. Und dann fragst du dich vielleicht, aber wie soll ich das? Ich meine, der Alltag ist doch wichtig. Hast du doch gerade gesagt, ich soll das doch machen. Ich soll das doch alles auf den Pin kriegen. Ich meine, ich habe nun mal Probleme. Ich kriege das nicht hin und ich habe da zu wenig Geld und ich habe da keinen Job und ich bin noch krank und habe so viel Sorgen und Nöte. Wie soll ich das hinkriegen? Dann kommt jetzt der heftige Teil und der, auf den ich eigentlich wirklich raus will, in dieser Bibelstelle. Gott sagt, wenn wir danach trachten, wenn wir uns darum kümmern, wenn das unsere Sorge ist, wenn das unser Herz voll macht, dann wird er alles andere hinzufügen. Alles hinzufügen. Gott, und ich hoffe, ich erzähle dir nichts Neues, aber ich soll dir das sagen, Gott will dein Versorger sein. Gott will dich versorgen. Gott will deine Sorgen nehmen und sich selbst darüber Sorgen machen und es hinkriegen. Gott will dein Versorger sein. Du brauchst nicht vor diesen Sorgen kaputt zu gehen. Du kannst die abgeben. Du kannst wissen, dass der allmächtige Gott sich dieser Sorgen annimmt, dass er sich den Kopf schon zerbrochen hat und eine Lösung gefunden hat, dass er daran arbeitet, dass er an den Sorgen, über die du nachdenkst, daran arbeitet er schon. Da macht er was. Das soll ich dir zusprechen. Du bist, egal in welcher Not du bist, egal in welcher Situation du stehst, egal was dich bedrückt, egal was dein Herz voll macht, du bist nicht allein, sondern der allmächtige Gott, der der Himmel und Erde geschaffen hat, der Schöpfer des Universums, dieser heftige Gott kümmert sich schon drum. Und das soll ich dir zusprechen. Und ich soll dir auch sagen, oder ich will dir auch sagen, Gott sieht den ganzen Menschen. Er sieht nicht nur deine körperlichen Grundbedürfnisse, er sieht deinen Körper, er sieht deine Seele, er sieht deinen Geist und er sieht, dass all das Bedürfnisse hat. Er sieht alles. Er weiß, dass du Essen brauchst, dass du Kleidung brauchst, dass du einen Platz zum Schlafen brauchst. Aber darüber hinaus, er weiß, dass du seelisch vielleicht kaputt bist. Dass du seelisch im Eimer bist, dass du Ängste hast, dass es dir schlecht geht irgendwo. Er sieht all deine Sorgen und er arbeitet dran. Er will dich versorgen. Rundum. Komplett. Ich weiß nicht, was deine Bedürfnisse sind. Ich weiß nicht, ob du immer einsam bist. Dann will er bei dir sein. Kann dir so nah sein wie kein anderer. Ich weiß nicht, ob du arbeitslos bist. Dann will er dich irgendwie versorgen. Sei es durch Spenden oder sei es durch Arbeiten gehen. Das ist eine praktikable Methode, dass er dir Arbeit gibt. Vielleicht hast du Komplexe. Dann möchte Gott dir zeigen, wie toll er dich geschaffen hat und dass du dich nur falsch siehst. Vielleicht hast du Familienprobleme. Dann möchte er dein Tröster sein, dein Ratgeber sein. Dann möchte er der Friedensstifter in dieser Situation sein. Egal, was du brauchst, Gott nimmt sich Zeit dafür und will das bereinigen. Gott will dich versorgen. Das ist so wie mit einer Katze. Ich mag keine Katzen, aber dieses Beispiel passt am besten. Das ist wie mit einer Katze. Du nimmst dir jetzt eine Katze und sagst, Katze, ich will dich versorgen. Du sollst jetzt meine Katze sein, sollst bei mir leben und ich will dich versorgen. Was braucht so eine Katze? Was bedeutet das, wenn du der Katze versprichst, ich will für dich sorgen? Klar, die Katze braucht Wasser, die braucht Futter, die braucht eine Kiste zum Kacken und einen Kratzbaum, einen Dosenöffner. Futter ausgepackt. Aber so eine Katze braucht auch andere Dinge. Die braucht Streicheleinheiten, sonst würde die nicht mehr ankommen. Die braucht Zuneigung. Die möchte jemanden zum Spielen und zum Zerkratzen haben. Die braucht jemanden, der sie zum Arzt bringt, wenn sich wieder irgendwas eingefangen hat. Die möchte sich komplett gekümmert umsorgt fühlen. Die möchte, dass sich jemand um sie kümmert. Dann bleibt sie auch da, sonst läuft das Drecksvieh weg. Katzen wollen versorgt sein. Mit allem drum und dran. Und so ist das auch bei Gott und dir. Gott weiß, du willst versorgt sein. Du hast Bedürfnisse, die über Wasser und Brot hinausgehen. Und deshalb möchte er dir nicht nur diese Grundbedürfnisse sichern. Ich meine, wie wenig Grundbedürfnisse sein können, so ein Stück Brot und ein bisschen Wasser pro Tag, das habe ich festgestellt, als mein Opa mir aus seiner Kriegsgefangenschaft erzählt hat. Die haben jahrelang überlebt mit einem Kohlkopf in einem Eimer Wasser drin für 20 Mann, 30 Mann pro Tag, jeder so ein Schälchen. Da war vielleicht ein halbes Blatt drin. Die haben irgendwie, wenn die Sonne auf den tiefgefrorenen Boden draußen gescheint hat, haben die das Gras gefressen, damit sie nicht verhungern. Die haben aber zum Teil überlebt. Das ist krass. Die haben das Gras vom Boden gefressen, damit sie überleben, aber sie haben überlebt. Aber solche Grundbedürfnisse meint Gott nicht. Er schöpft aus dem Vollen. Und er möchte nicht nur, dass du irgendwie noch einschlafen kannst, weil du genug im Bauch hast und irgendwie dich zudecken mit einer Zeitung und danke Gott, dass ich die Zeitung habe. Nein, Gott möchte dich wirklich versorgen und er möchte auch dein Inneres versorgen. Er will, dass es dir gut geht. Das ganze Alte Testament, ich hatte versucht, eine Stelle herauszufinden im Alten Testament, an der man das wunderbar sehen kann, und beim Blättern musste ich feststellen, eine Hauptaussage des gesamten Alten Testamentes, auch des Neuen, aber des Alten Testamentes ist, Gott will die Seinen versorgen. Guckt euch Geschichten an, wie von Elia, der irgendwie übernatürlich von Raben versorgt wurde und hinter von seiner Oma, wo dann der Eimer mit dem Öl nicht leer wurde. Guckt euch irgendwie, nee, das war doch Elia, genau. Guckt euch David an, der durch Kriege getragen wurde, durch Kämpfe getragen wurde, der irgendwie in Löwengruben drin war und der auf der Flucht und durch Wüste und Daniel, genau, Entschuldigung, Daniel komme ich auch noch zu, genau, Daniel, Gefangenschaft, Feuerofen, ihr wisst schon, also im Feuerofen hat man auch Bedürfnisse und Gott hat das echt wirklich, er hat all diese Geschichten zeigen nur eins, Gott versorgt die Seinen. Gott versorgt die Seinen. Diese Liste ist lang. Ich konnte mir gar keine Stelle aussuchen. Das ganze Alte Testament ist voll von Geschichten von Menschen, die von Gott versorgt wurden. Und zwar gut versorgt wurden. Das ist die eine Aussage. Und er will auch für dich sorgen, dass irgendwie wichtige Türen aufgehen. Und du musst natürlich durchgehen, so wie die Katze auch fressen muss, wenn du ihr Futter hinstellst. Klar, die muss das Futter schon noch suchen. Ist ja nicht so, dass sie einfach so genommen wird und die ganze Zeit vollgestopft und hinten wieder rausgedrückt oder so. Nein, nein, die muss doch noch für ihren Alltag sorgen, nämlich hin zum Futter. Aber es ist da. Und du musst auch echt wirklich durch diese Türen durchgehen. Du musst deinen Job machen, aber du brauchst dich nicht drum zu sorgen. Du brauchst dich nicht drum zu sorgen. Du brauchst dein Herz nicht mit diesen Nöten voll zu machen, zu überladen und dafür keinen Platz mehr für andere Gedanken zu haben, dich immer um einen Kreis zu drehen, wo du vielleicht auch wirklich selber gar nicht mehr rauskommst. Gott will dein Versorger sein. Und jetzt kommt das Abgefahrene, das kann man im Johannes 15 nachlesen. Hierin wird der Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, sagt Jesus. Seine Jünger werden, ihm nachfolgen, ihn annehmen, ihm nachfolgen, so mit Gott leben, wie er es uns vorgemacht hat. Diese Stelle sagt nichts anderes aus. Und Gott will sich verherrlichen dadurch, dass es uns gut geht. Er will sich verherrlichen, dass Leute sehen können, egal in welcher einer Situation so ein Christ drin ist, dem geht's gut. Der hat Frieden, der ist versorgt, der scheint mit den Nöten umgehen zu können. Der hat einen Beistand. Das merken Leute. Und daran will sich Gott verherrlichen. Daran will er seine Größe zeigen. Dass er dich aus Problemen rausholt, die du nie gelöst hättest haben können? Naja, egal. Ist im Ordnung. Also, Fazit ist, egal in welche Situation du bist, egal welche Not du hast, egal welche Probleme hast, ob körperlich, seelisch, geistig, Gott kennt sie schon. Gott arbeitet schon dran. Gott hat eine Lösung dafür. Und deshalb sorg dich nicht drum, sagt diese Stelle. Sorg dich nicht drum, mach dein Herz nicht damit voll. Mach dir zwar Gedanken, ich meine, Gedanken machen ist gut, mal drüber nachdenken, wie könnte ich das Problem lösen, vielleicht auch mal Gott fragen, irgendwelche Lösungskonzepte mit ihm durchsprechen, aber überfüll dich nicht damit. Gib das an ihn ab. Das heißt auch nicht, dass du einfach naiv in den Tag reinlebst, wie irgendwie so der typische Drogenjunkie, so nach dem Motto, egal, Hauptsache, so, sondern denk schon drüber nach, aber ihr kennt den Unterschied zwischen Denken und Sorgen machen wollen. Sorgen ist drum drehen, alles andere drum vergessen. Das sollt ihr nicht machen. Blockiert euer Herz nicht damit. Ihr sollt euer Herz damit voll machen, dass ihr Gott sucht. Dass ihr Gott sucht. Und dass ihr so lebt, wie es ihm gefällt. Und alles andere, da kümmert er sich drum. Vielleicht kennst du diesen Gott nicht. Vielleicht hast du noch nie mit diesem Gott irgendwas angefangen. Vielleicht ist das eine ganz abstrakte Sache für dich. Vielleicht fasziniert dich das, dass hier jemand steht, der sagt, hey, Gott versorgt mich. Vielleicht willst du das auch mal ausprobieren. Ich kann dir nur sagen, irgendwie, er meint es unglaublich gut. Und wenn er das sagt, dass er uns versorgen will, dann macht er das. Das hat er über Jahrtausende bewiesen. Und probier das mal aus. Dann kannst du echt Leute von uns ansprechen oder so, mal fragen, ey, wie ist das denn mit diesem Gott irgendwie, wie kann man das ausprobieren? Also wir werden gleich noch beten und ich weiß nicht, also für mich ist es dran, Buße auch zu tun über solche Sachen, dass ich immer wieder mich um meine Sorgen kümmere und nicht auf Gott achte, nicht auf Gott schaue, dass ich nicht irgendwie das als meine Nummer eins ansehe. Und vielleicht ist das auch für dich dran, vielleicht ist es einfach mal dran, Gott zu sagen, hey Gott, ich will dich suchen und das soll irgendwie der Hauptpunkt in meinem Herzen sein und danach soll der Alltag kommen. Okay. Amen. Die Lobpreiser können schon mal langsam nach vorne kommen.